Rina, du darfst noch mal kommen, machst dich hier gemütlich, trink einen Schluck, du hast lange gesprochen, damit du wieder zu Kräften kommst. Kannst du dich kurz sammeln? Genau. So. Jetzt gucken wir mal, was hier alles so reingekommen ist. Also super spannend. Vielen Dank, dass du es auch so ganz persönlich gemacht hast und dass du auch so ganz viel uns Anteil hast lassen an persönlichen Beispielen, auch Dinge, die du persönlich dort erlebt hast. Also das waren echt einige Gänsehautmomente dabei. Mission ist ja irgendwie, habe ich das Empfinden, umso neuer unsere Zeit ist, in der wir leben, umso ein brisanteres Thema wird es. Ich erlebe immer wieder Leute, die mir sagen, wenn ich sage, Mensch, da haben wir jetzt eine Missionarin am Sonntag zu Gast und so, dass dann halt von Menschen immer mal wieder kommt, ja, Mission. Ist das überhaupt noch in Ordnung, im Jahr 2022 Mission zu betreiben? Weil, ist das nicht arrogant, wir Weißen, Deutschen gehen dort in diese Länder, wir bringen dort unsere Kultur rein, vertreiben dort ihre Kultur und versuchen dann unseren Glauben dort quasi aufzudrücken. Kann man das überhaupt noch machen heutzutage? Ist das nicht irgendwie ein Eingriff? Was würdest du antworten, wenn dich das jemand fragt? Weil ich würde das immer mal wieder gefragt.
Also mit Aliens hat man mir ständig gesagt. wahrscheinlich, weil die Leute einfach nicht noch dieses Bild von früher haben, von dieser Kolonialzeit. Aber man muss ja auch sehen, dass viele Missionare echt gute Sachen in der Welt gemacht haben und Sachen verändert haben. Und deswegen ist auch Kontextualisierung so wichtig. Wir wollen ja nicht unsere Kultur aufzwingen, wir wollen aber die Jesus-Kultur den Menschen geben. Und da ist ja ein Unterschied. Und ich bin mit den Leuten ins Gespräch gekommen und am Ende des Jahres hat jemand zu mir gesagt, du bist anders als all die Weißen, als ein Afrikaner dort. Und er hat gesagt, du isst mit uns, du isst unser Essen, trinkst unser Wasser und du hast uns gezeigt, dass wir geliebt sind, dass wir geliebt sind. Und ich glaube, das ist der Unterschied, dass wir nicht versuchen, etwas aufzuzwingen, sondern die Menschen mit Liebe begegnen. Und die Leute tun das echt sehr wertschätzen. In Memba hatten die Leute sowieso, wenn sie dich gesehen haben, als ein Weisen, da sind die plötzlich alle ganz schüchtern geworden, haben nach unten geschaut und wussten nicht, was sie reden sollen. Und ja, es war am Anfang echt eine Herausforderung, weil die Leute dich als einen König gesehen, als einen Gott gesehen haben, weil du ein Gott bist. Und diese Vorteile sind auch dort. Die Weisen sind besser und wir Afrikaner, die schwarz sind, wir sind schlecht und dies und das. Aber als ich ihnen dann das Gegenteil gezeigt habe, als die Missionare ihnen das Gegenteil gezeigt haben, dass auch Dunkelhäutige von Gott geliebt sind und dass wir Weise auch nicht perfekt sind, das hat ihre Sicht verändert und die haben so ein Selbstbewusstsein bekommen. Und das zeigt, dass auch wir als weise Europäer einen Unterschied machen können. Es kommt halt immer darauf an, wie wir halt die Sache angehen.
Danke, das ist sehr interessant und hilft auch mir natürlich, auch wenn mir diese Frage gestellt wird. Ich fand es so eindrücklich, wie du das auch beschrieben hast, so diese Kultur dort, dieses Mädchenfest zum Beispiel, ne? Wo man dann sagt, Mensch, man muss doch die Kultur dort denen lassen. Aber wenn diese Kultur dämonisch durchdrängt ist und da ist so viel, was Menschen zerstört, was Kinder zerstört und so, ne? Dann haben wir als Christen ja eine Antwort darauf. Jesus, der diese Dinge verändern kann. Und das hast du ja total eindrücklich auch beschrieben, wie dann sowas verändert wird. Also ich finde es so stark, wie du das auch beschrieben hast mit dieser Kontextualisierung, dass wir nicht sagen, ja, das sind unsere Feste, unsere Bräuche, so wird jetzt hier Weihnachten gefeiert oder wie auch immer und das drücken wir euch auf. Sondern dass wir gucken, was haben die für Traditionen, was haben die für Feste, wie dieses Mädchenfest, genau. Aber wie können wir gucken, dass dort in diese Bräuche Jesus reinkommt, mit seiner Liebe, mit seiner Heiligkeit diese Dinge durchflutet und dann einfach verändert. Und dann entsteht nämlich, glaube ich, was Neues, nämlich eine Vermischung von einer Kultur, die dort herrscht, aber mit einer göttlichen Kultur.
Genau, so ist es.
Und das ist was wir in Deutschland ja genauso brauchen, ne? Also unsere Dinge, die wir haben, aber da muss wieder neu Licht rein, wieder neu Gott
wieder
rein.
Jesus dein.
Ja, also können wir noch viel auf jeden Fall lernen von dir. Also ihr könnt weiterhin Fragen stellen in der Slido-App die ganze Zeit und hier ist aber auch ein Stuhl. Also wenn jemand von euch lieber übers Mikrofon eine Frage stellt. Komm nach vorne, setz dich kurz hin, dann sehe ich, da wartet eine Frage, ein Mensch mit einer Frage. Und dann gebe ich gern das Mikrofon weiter, ganz genau. Ja, also super spannend. Jetzt am Anfang mal vielleicht eine relativ einfache Frage. Hast du, als du dort warst, einen Kulturschock bekommen und wie hat sich das ausgelöst? Ich finde es, oder wie hat sich das gezeigt? Das ist also die typische Frage, die man stellt. Aber besonders spannend finde ich jetzt bei dir, da du ja in Brasilien ja aufgewachsen bist, als Missionarskind in Brasilien. Und deswegen ist das jetzt nochmal was anderes. Du bist jetzt nicht nur Deutsche, die jetzt dorthin gegangen ist, sondern hast eben diesen brasilianischen Background ja auch noch. Würdest du sagen, du hast trotzdem dort einen Kulturschock gehabt oder hat die Dinge, die du in Brasilien erlebt hast, haben die dir dort dann irgendwas geholfen? Gibt es da Parallele? Ist das ganz anders oder wie ging es dir damit?
Also ich habe mich schon sehr wohl und zu Hause dort gefühlt. So einen richtigen Kulturschock hatte ich nicht. Vor allem, weil die brasilianische Kultur ist ja auch eine Schamkultur. Und in Brasilien sind die auch indirekt. Und das war in Mosambik genauso. Und ich konnte mich da einfach gut hinzufügen mit den Leuten, mich dort gut einmischen, weil ich auch von der Persönlichkeit auch eher eine Schamkultur habe und eine indirekte Persönlichkeit bin, genau wie die Leute dort in Mosambik. Und da wusste ich einfach, wie man mit den Leuten kommuniziert und kannte auch schon die Anzeichen. Zum Beispiel in Mosambik war es so, wenn jemand hinfällt, haben die Leute gelacht. Aber nicht, weil sie die Person ausgelacht haben, sondern weil sie sich geschämt haben. Und ich wusste das, weil ich genauso bin. Wenn jemand hinfällt, dann lache ich nicht, weil ich die Person auslache, sondern weil halt eben diese Schamkultur in mir ist. Genau wenn ich einen Film anschaue und ich Angst habe, fange ich an zu lachen. Und keiner kann das verstehen, wieso. Und da habe ich dann sogar manchmal die Missionare geholfen und musste ihnen ein paar Sachen erklären. Ja, das ist wegen der Schamkultur und das und jenes. Aber es gab auch Herausforderungen. Zum Beispiel die Vorurteile dort sind ja sehr, sehr stark. Und wie ich schon vorher erwähnt habe, die Leute haben dich wirklich wie Götter angesehen, weil ich halt eben weiß bin und aus Europa komme. Und die Leute waren oder sind sehr, dir dann sehr, sehr schüchtern gegenüber. Sie sind zwar sehr respektvoll, aber das ist so wie eine Mauer, so dass man nicht durchdringen kann. Die öffnen sich nicht einfach. Und da muss man sich, also da muss man echt kämpfen, dass man da Beziehungen aufbaut, um diese Vorurteile zu brechen. Es gab ein Mädchen, und es hat 4 Monate gebraucht, bis ich quasi ihre Schale durchbrechen konnte. Und am Anfang war sie ganz schüchtern, hat mit mir gar nicht geredet. Und nach 4 Monaten hat sie mich durch die Gegend rumgetragen und hat ganz viel gelabert, konnte nicht mehr aufhören zu reden. Und das war aber am Anfang überhaupt nicht so. Die hat mich voller Respekt angeschaut, aber auch mit einer gewissen Ehrfurcht. Und ich glaube, das war für mich herausfordernd, weil man dann sich ein bisschen einsam gefühlt hat am Anfang. Man dachte, wow, wie soll ich denn hier Freundschaften schließen, wenn die Leute nicht offen sind? Aber da hat Jesus geholfen. Und jetzt habe ich Freundschaften, die ich glaube, für immer sein werden.
Du hast so Sachen beschrieben wie, ja gut, da ist halt normal wie im Mittelalter, da wird jemand an einen Baum angebunden und halt verbrannt und so. Und das ist jetzt relativ locker erzählt, du hast jetzt gerade auch erzählt, gut, wenn du Angst hast, dann lachst du, um damit irgendwie, also weil das deine Kultur ist. Aber du hattest jetzt relativ locker gewirkt. Wie geht man als junges Mädchen mit sowas um, wenn man das nicht kennt? Hast du so sagen, ja gut, das kannte ich jetzt auch schon aus Brasilien, deswegen war ich an dem Punkt schon abgehärtet? Oder wie geht's dir mit diesen Situationen? Wie begegnest du dem als junges Mädchen? Was machst du da dann?
Also am Anfang habe ich es gar nicht geglaubt, wenn die Leute mir das erzählt haben. Ich dachte, ah ja, ihr verarscht mich hier. Aber irgendwann hat sich herausgestellt, dass das doch wahr ist. Und das hat mich dann sehr, sehr traurig gemacht. Und das Traurige ist, dass auch viele Christen zum Beispiel beim Verbrennen oder beim Umbringen von irgendwelchen Verbrechern, dass sie dafür sind. Weil die selber, Leute selber oft so verletzt sind und so Angst haben vor Verbrechern. Ich habe eine Freundin und es war nachts und einmal wurde sie fast von Verbrechern vergewaltigt. Und die hat eine tiefe, tiefe Wunde. Und deswegen versuche ich dann die Menschen zu verstehen, wie sie so sind und wie sie so denken. Und oft steckt halt diese Angst dahinter, diese Hilflosigkeit, diese Ohnmacht, weil die Regierung hilft ja nicht. Die Regierung sollte ja eigentlich da sein, um sie zu beschützen, aber das tut sie nicht. Und dann greifen die Leute selbst zur Selbstjustiz. Und da versuche ich erstmal die Leute zu verstehen und die Hintergründe zu verstehen, wieso sie so sind und versuche die Leute mit Mitgefühl zu begegnen. Aber natürlich habe ich immer gesagt, dass ich nicht dafür bin, jemanden da das Verbrennen.
Ja, aber du sagst dann, weil sie es auch nicht anders kennen, nicht anders gelernt haben, weil es irgendwie auch keine Alternative gibt, die angeboten wird vom Staat, sag ich mal, oder von der Regierung dort, ne? Und das ist ja auch spannend, da dann wirklich auf der einen Seite wieder genau an diesem Punkt zu respektieren, was die Menschen dort denken und glauben, aber auf der anderen Seite auch mutig zu sein, dann von den eigenen Überzeugungen zu sprechen, auf die Bibel zu verweisen und so weiter. Und wir haben das ja gehört von dir. Es gibt Muslime, sogar muslimische Terrorgruppen, die natürlich nicht möchten, dass da jetzt hier also Christ, dass so die Botschaft von Jesus da weitergegeben wird, sondern die dann auch wirklich da auch angreifen und so weiter, genau. Du hast immer wieder gesagt, das würde mich jetzt mal ein bisschen konkreter noch interessieren, Situationen, wo du dann halt beschützt worden bist, also da vor dieser Höhle oder wo der Typ mit dem Hackmesser da kam. Du hast ja gesagt, ja und zum Glück ist nichts passiert, Gott war da und so. Ja, da interessiert uns natürlich, ja, wie, hat er da das Messer fallen lassen, ist weggerannt oder hat er vorbeigehauen oder so, was, warum, das ist immer so gut, ja klar, da ist nichts passiert, aber Was war da dann? Was ist, also mich interessiert, was da dann konkret war, vielleicht euch ja auch.
Der Typ hat versucht, dann auch noch andere Menschen quasi herzulocken und mich quasi als die Böse darzustellen. Ich weiß nicht, wieso, da hat er irgendwas gegen mich. Und dann ist er uns gefolgt. Er hat sich erstmal nicht getraut, uns anzugreifen, weil dann der Vater von meiner Freundin gekommen ist und da hat er ein bisschen Respekt bekommen, aber er hat uns gefolgt. Und dann hat er versucht, andere Menschen zu sich zu ziehen und zu sagen, hey, die hat das und das gemacht und ich wollte die Leute auf seine Seite ziehen, damit sie uns in einer Gruppe angreifen. Und irgendwann kam er auch zu diesem Typen, den wir evangelisiert hatten, und dann hat der Typ zu ihm gesagt, du bist doch verrückt, ich habe doch nichts getan, du bist ein bisschen balaballa, leg dich ab, Mann. Und all die Leute standen dann auf meiner Seite, anstatt an seiner Seite zu stehen. Und die haben uns quasi dann beschützt.
Stark, dass
man... Also quasi Gott hat dann Leute geschickt, die auf uns, also auf meine Seite waren, anstatt auf seine Seite. Und da konnte er dann nicht angreifen, weil viele sind mehr als einer. Und dann hat er sich nicht getraut.
Stark, ja. Also wie gesagt, hier nochmal die Einladung für den Stuhl.
Ja, nur ganz kurz. Also die Hoffnung ist ja, dass durch moderne Medien die Weltevangelisation vorangetrieben wird, durch Internet und alles, man kann ja alles hören. Was für einen Einfluss hat denn das in Afrika zum Beispiel? Hat es überhaupt einen Wert?
Ich meine, in der Stadt vielleicht, aber dort, wo ich gearbeitet habe, mit dem Busch, da haben die Leute ja gar kein Handy, gar keine Möglichkeiten, ins Internet reinzugehen. Und da wird es dann ein bisschen schwer. Aber ich glaube natürlich für Leute in der westlichen Welt ist es dann ein Vorteil, weil hier vor allem junge Leute, die sind ja ständig irgendwie im Internet, auf Social Media, auf TikTok, Instagram, Facebook. Und da ist es dann schon ein Vorteil, wenn man auch online evangelisiert. In Afrika, also zumindest im Busch, ist es schwer. Ich glaube, da hat es nicht so einen Einfluss. Aber hier in der westlichen Welt, glaube, hat es echt einen Impact. Da begegnen Leute das Evangelium und hören über Jesus, auch wenn Leute dann nicht in die Gemeinde gehen, hören sie dann plötzlich Leute im Internet über Jesus reden und werden dadurch berührt und begegnen Jesus online. Und das kann dann Türen hier in Deutschland öffnen.
Wie dich zum Beispiel heute.
Ja.
Genau. Wunderbar. Also wie gesagt, wer Fragen hat, setzt sich hin, dann sehe ich, dass da die Frage ist, sonst gehe ich weiter, aber ihr dürft gerne. Da kommt der Dieter.
Ich habe gleich eine ganz banale Frage und eine etwas tiefergehende. Die banale Frage, ich weiß, dass du der portugiesischen Sprache mächtig bist. Du hast gerade gesagt, mitten im Busch sprechen die Leute dort auch alle Portugiesisch.
Nicht wirklich.
Okay.
Also die Männer schon, die können fließend Portugiesisch reden, die haben ja auch eine bessere Bildung. Aber ich habe mit Frauen und Kindern gearbeitet und da waren es wenige. Also ich hatte Erfolg, ich hatte zwei gute Freundinnen, die gut Portugiesisch konnten. Und dann, wenn ich Leute besuchen wollte, habe ich immer sie mitgenommen und die haben dann immer als Übersetzer gedient.
Ah, okay. Gut. Und die zweite Frage, du als Frau natürlich dich mehr mit Mädchen beschäftigt hast, wie sieht das denn im Bereich der Jugendarbeit bei Männern aus?
Gibt es leider noch fast gar nichts. Deswegen ist es auch so ein Gebetsanliegend.
Also es gibt keine männlichen Missionare, die dort tätig sind?
Es gibt einen männlichen Missionar, aber der arbeitet eher unter erwachsene Männer. Und es braucht dann halt jemand, der auch ein Herz für Jugendliche hat. Und die Freiwilligen, die nach Mosambik gehen, sind leider oft nur Mädels. Und deswegen ist dieser Bereich wirklich noch sehr wichtig, dass da auch eine Erweckung unter den Jungen passiert und geschieht.
Ich sag mal, ja, Werbekampagne will ich jetzt mal etwas übertrieben sagen, um junge Männer dazu zu bekommen, sowas zu tun?
Ich weiß nicht, könnt mir ja gucken.
Hast du bisher noch nichts so mitbekommen?
Nee.
Okay, danke.
Aber es wäre interessant, wenn man da was findet.
Ja, also die Frage nach der Sprache wollte ich jetzt ausstellen, die ist schon beantwortet. Mich würde nur zwei Sachen interessieren, ob da die Frauen auch beschnitten werden, die Mädchen.
Nee,
Genitalverstümmelung gibt es dort nicht.
Nur Jungs werden beschnitten, wenn sie dann, also wie es ein Mädchenfest gab, gab es auch ein Fest für die Jungs.
Ja.
Und dann, wenn Jungs 13, 14 Jahre alt wurden, wurden die dann auch beschnitten. Aber da sind dann auch leider viele Jungs gestorben.
Ja. Und dann würde es mich nur interessieren, wenn die jetzt so begeistert sind, weil sie gesehen haben, dass Jesus wirkt und das, wie funktioniert es, dass sie dranbleiben?
Mhm. Es gibt diese kleinen Gruppen und da treffen sich dann immer die Leute und es gibt dann Leiter dort, also Älteste, die dann wirklich hinter den Leuten her sind und sie jüngern. Und manchmal gibt es auch Seminare dort, wo die Leute dann alle zum Haus der Missionare gehen. Auch Leute vom Busch, die Jesus nachfolgen und da wirklich intensiv gejüngert werden. Und die Gemeinschaft in Mosambik ist sehr, sehr stark. Das heißt, auch die Gemeinschaft unter den Christen ist sehr stark. Und das hilft, dass sie am Glauben festhalten und nicht alleine sind.
Okay. Komme ich zurück zu dir. Ja, jetzt nehmen wir mal nochmal hier von Slido was. Und zwar... hat sich deine Beziehung zu Gott während dem Jahr in Mosambik verändert? Also das haben wir ja wahrscheinlich schon gemerkt, wahrscheinlich schon. Kannst du das nochmal konkretisieren, was du sagen würdest, was war vorher und was hat sich dadurch verändert?
Klar, ja, also da hat sich sehr viel verändert. Vor allem, ich glaube, was für mich sehr prägend war, war, dass ich davor noch Gott nicht als Vater sehen konnte. Weil ich ihr kennt meine Geschichte und ich konnte Gott nicht als Vater sehen. Und in Mosambik durfte ich diese innere Heilung erleben. Und auch durch die Zeugnisse von den Leuten um mich, die auch tagtäglich Leid erlebt haben und das ihm gesagt haben, Gott ist gut. Und dadurch habe ich gelernt, Gott mit dem Sturm zu loben und zu preisen. Und da ist eine innere Heilung geschehen, weil ich dann gemerkt habe, Gott ist gut. Auch wenn die Situation schlecht ist, er ist immerhin noch gut. Und davor war ich ja selbst auch ziemlich dämonisch belastet. Und in Mosambik hat man dann auch für mich gebetet. Und das war auch eine heftige Befreiung. Und da hatte ich auch eine Begegnung mit Jesus, die ich davor noch nie hatte. Eine übernatürliche Begegnung. Und so eine Freude und Friede, das werde ich nie vergessen. Und nach der Befreiung war ich auch total verändert. Ich hatte zum Beispiel immer so Angst vor Menschen, Angst vor Beziehungen, vor Freundschaften. Und nach dem Gebet war das einfach verschwunden, also diese Angst. Und Gott hat mir da wirklich geholfen, meine Ängste ihm abzugeben und ihm zu vertrauen. Und er hat mich auch als sein Werkzeug benutzt. Ich dachte immer, ach ja, wie kann Gott jemanden benutzen, der so verletzt ist, so kaputt ist. Und gerade in Mosambik diese Wunden auch zu führen, dass andere Menschen Jesus näher kommen. Jetzt, danke. Ja.
Leg es einfach nach hinten, vielleicht das auf den Boden oder so, solange das Kabel reicht. Wenn es näher am Empfänger dran ist, glaube ich.
Ja, passt. Danke.
Ich glaube, dann passt es wahrscheinlich.
Genau. Ja, also Wahnsinn. Mein Vertrauen hat sich zu Gott, also mein Vertrauen wurde gestärkt und ich durfte Gott ganz neu kennenlernen, als Vater kennenlernen, als Freund und auch als einer, der auch heute noch Wunder tut, dass es nicht nur Geschichten sind, die in der Bibel stehen, die damals geschehen sind, sondern dass es heute auch noch genauso ist und dass Gott ein Gott ist, der präsent ist und immer da ist und einem liebt und hilft in jeder Situation.
Richtig stark. Jetzt ist hier nochmal eine Frage, und zwar bezüglich Geisterhütte. Wo sind denn das Geld oder die Opfergaben gelandet, wenn sie da in die Hütte gelegt wurden? Wer hat sich dann daran bedient?
Gute Frage. Oft sind die Sachen einfach in der Hütte geblieben oder jemand hat es geklaut. Aber oft hat man die Sachen gesehen, die haben sich dann dort aufgestaut in dieser Hütte. Und manchmal sind die verschwunden.
Okay, also manchmal, also sich daran zu bedienen, hat wahrscheinlich dann auch negative Auswirkungen gehabt,
ja, mit Okkultismus und ja. Würden das nicht klauen. Weil da ist halt so eine Ehrfurcht und so eine Angst gegenüber Geister, dass die Leute sich nicht trauen würden, den Geister da was wegzunehmen.
Jetzt hast du gesprochen, das ist genau das Thema, über Okkultismus, über geistlicher Kampf und über das alles. Und das ist jetzt nichts, was jetzt, sage ich mal, nur dort geschieht, das haben wir hier ja auch. Aber für uns ist das sehr, sehr weit weg und dadurch auch sehr, sehr fremd, weil dort das einfach viel öffentlicher auch geschieht. Klar, oftmals nachts, wie du sagst, oder im Dunkeln, auch im Verborgenen, aber trotzdem es geschieht. Jetzt hast du gesprochen über, dass nur Jesus helfen kann, über Markus 16, was da steht und so. Und diese Dinge, die wir lesen, die für uns Bibel sind und wichtig sind, die wurden für dich jetzt praktisch und greifbar so. Wir haben ja jetzt, wir sprechen ja immer wieder Pfingsten über die Geistesgaben, was es da alles so gibt und so. Und oftmals bleibt es leider bei uns relativ theoretisch. Wir haben immer mal wieder so Erlebnisse und so weiter. Jetzt zwei Fragen an dich da. Zum einen, wie hast du dort die Gaben des Heiligen Geistes erlebt? Hast du da konkrete Beispiele, wo du gemerkt hast, in diesen Momenten, wo so diese Welten aufeinanderbrechen, so das Okkulte, die bösen Geister und dann ihr mit Jesus, wie hast du das da erlebt, dass du da auch, dass Jesus geholfen hat, dass auch durch Gaben des Heiligen Geistes, so, also so ein Praxisbeispiel, für uns ist alles so theoretisch. Hast du da vielleicht ein Beispiel aus der Praxis, wie sich das geäußert hat? Und dann gibt es gleich eine anschließende Frage, aber erstmal vielleicht soweit.
Es gab mal, die Leiter haben sich zusammengetroffen, um zu beten. Und sie haben gebetet, dass die Leute das Sprachengebet empfangen. Und die haben dann tatsächlich das Sprachengebet empfangen und nur eine Person nicht. Und die Person hat dann angefangen zu schreien und zu brüllen. Und dann hat man gefragt, hey, was ist mit dir los? Was spürst du? Spürst du was Gutes oder spürst du was Schlechtes? Und dann hat sie gesagt, ich weiß es nicht. So als ob ich eine dämonische Belastung habe. Und ich fand das sehr krass, dass durch das Sprachengebet Licht auf etwas geworfen wurde, das im Dunkeln ist, dass die Geister quasi das Sprachengebet nicht ausgehalten haben und sich dann quasi gezeigt haben. Und dann hat man natürlich für sie gebetet, für Befreiung, und dann wurde sie befreit. Und das ist so ein Erlebnis, wie ich erlebt habe, wie der Heilige Geist wirkt. Und dass sowas echt passiert, dass Licht dann in die Dunkelheit geworfen wird und Sachen offenbart werden, die im Dunkeln sind. Auch wenn wir für Leute gebetet haben und Leute quasi die Wahrheit nicht herauspacken wollten, hat der Heilige Geist dann den Leitern Bilder gezeigt oder auch Träume. Also wie oft Muslime dort träumen und auch die Gläubigen, und dann der Heilige Geist Sachen offenbart, die im Versteckten sind und wo man auch Buße tun muss oder wo die Person noch Seelsorge braucht, hat es Gott durch Träume und Bilder gezeigt und einfach auch durch Weisheit.
Ja, stark. Was kannst du uns für einen Tipp geben? Wie können wir lernen hier in Deutschland, wo wir so weit weg sind, gefühlt von Okkultismus, weil wir es nicht so erleben, obwohl es da ist, was kannst du uns für einen Tipp geben? Wie können wir mehr in dieser Dimension wachsen? Also wirklich die Gaben des Geistes nicht nur als Theorie zu sehen, sondern wirklich konkret auch einzusetzen und anzuwenden. Hast du da, schwierige Frage, aber hast du dazu vielleicht Tipps, die du uns mitgeben kannst, wie können wir in dieser Dimension wachsen?
Ich glaube, das Erste, was man tun kann, ist, daran zu glauben. Weil ich weiß, hier im Westen sind wir Zweifler und Kritiker und wir kritisieren alles, hinterfragen alles. Und ich glaube, der erste Schritt ist wirklich einfach zu glauben, dass solche Sachen real sind, aber auch zu glauben, dass Jesus Macht hat und dass auch Jesus hier in Deutschland und auch heutzutage noch Wunder tut. Und der zweite Schritt ist wirklich Mut zu haben, dann zum Beispiel Leute anzusprechen, die mit solchen Themen sich beschäftigen, mit okkulten Sachen, und auch den Mut zu haben, hey, lass mich für dich beten. Zum Beispiel, als meine Freundin mich gefragt hat, kannst du für mich beten? Ich war natürlich nervös, weil ich meine, wir sind hier in Deutschland, und dann fingen dann auch meine Zweifel an zu rattern und Kritik und dies und das. Und dann habe ich, okay, ich bete für dich und lass Gott einfach Gott sein. Weil oft versuchen wir selbst Götter zu sein und versuchen, dass wir denken, wir müssen das Wunder tun. Aber es ist Jesus, der durch uns das Wunder tut. Und dann müssen wir einfach nur den Mut haben, uns als Vasen gebrauchen zu lassen, hinzugehen, mit Menschen zu reden, zu beten und einfach Gott Gott sein lassen.
Warum hat es dich dann auch, wo du zurück warst in Deutschland, sage ich mal, ein Stück weit mehr herausgefordert? Weil du denkst, hier sind die Zweifel größer, oder weil du nicht mehr in diesem Umfeld bist, von Missionarsfamilie da eingebettet, oder was würdest du sagen?
Wahrscheinlich, weil immer so mit das etwas war, was Alltägliches war und die Leute nicht daran gezweifelt haben, dass solche Sachen real sind. Und die Leute waren offen da. Und hier in Deutschland muss man oft die Leute davon überzeugen, dass solche Sachen real sind. Und dann muss man, die Leute hier in Deutschland diskutieren gerne. Und ich bin einfach ein Mensch, ich mag es überhaupt nicht zu diskutieren. Und da habe ich dann angefangen, Angst zu haben und zu zweifeln und denken, hey, wie soll Gott mich hier gebrauchen? Wie wird er hier Wunder tun, wenn die Leute immer nur zweifeln und immer nur erstmal diskutieren möchten? Und klar, man kann diskutieren und man kann über Sachen reden, das ist auch gut. Sachen hinterzufragen ist auch gut. Aber man sollte auch Glauben haben. Und das war dann auch ein Schritt für mich, dann, als ich nach Deutschland gekommen bin. Und ich habe gesagt, okay, wenn Gott was tun machen möchte, dann werde ich ihn es tun lassen. Und auch hier kann Gott Wunder tun und befreien. Und ich musste da wirklich vertrauen.
Ja, also wir sind gleich am Ende, aber ich finde es so stark, was du hier sagst, und ich spüre wirklich, dass der Heilige Geist an diesem Punkt wirklich heute Morgen wirklich an unsere Herzen echt anklopft und uns an diesem Punkt wirklich challengen, also herausfordern will, an diesem Punkt, weil ich glaube, dass es wirklich, was du gesagt hast, ein Knackpunkt ist, dass hier halt doch noch sehr, sehr viele Zweifel da sind. Wir lesen so vieles und theoretisch glauben wir es ja, aber glauben wir es wirklich? Und dass, wie die Bibel ja auch spricht, über Unglaube, ohne Glaube könnt ihr nichts tun und so weiter und so weiter. Und ich empfinde wirklich, der Heilige Geist fordert uns heute an diesem Punkt heraus, wirklich wieder neu zu sagen, ich möchte an diese Dinge glauben, an Geistesgaben, was Gott mir geschenkt hat. Ich möchte danach streben, ich möchte das haben, ich möchte mich danach ausstrecken. Ich möchte mich Gott zur Verfügung stellen, dass er mich gebrauchen und benutzen kann in Deutschland, bei meinen Arbeitskollegen, bei meinen Schulkameraden. Wahnsinn, dass dieses Christsein, was du erlebt hast in Mosambik, dieses Leben mit Jesus, dass das in Deutschland zunimmt, dass wir das erleben. Und du wirst sicherlich jetzt dein Leben mit Jesus nach Mosambik anders leben, nehme ich mal an, wie in Deutschland, wie davor. Und inspirier bitte noch ganz viele. Hier lebt es, dass sich das hier ausbreitet. Und das bringt mich dann jetzt auch zur letzten Frage. Wie geht's denn bei dir jetzt weiter? Mosambik liegt hinter dir. Was liegt vor dir? Was kommt als nächstes?
Ja, also in ein paar Wochen habe ich dann das Rückkehrseminar, wo die ganzen Freiwilligen sich treffen und da werden wir uns austauschen über die Erlebnisse und auch erstmal das Rückkehr-Kulturschock verarbeiten. Und danach, ab September, werde ich dann studieren in Bad Liebenzell, internationale soziale Arbeit in Verbindung mit Theologie.
Super, sehr, sehr, sehr spannend. Dann bewahrt ihr bitte auch im Studium, wenn es vielleicht theoretisch wird, in vielen, vielen Punkten deinen erfrischenden, lebendigen Glauben und bleib da wirklich, wirklich dran. Wie lange bist du jetzt noch hier jetzt konkret bei uns in der Gemeinde, bevor du jetzt umziehst?
Bis August.
Okay, das ist nicht mehr lang. Genau, ihr habt jetzt im Anschluss auch noch Zeit, du bist ja sicherlich noch da bei Kaffee und Kuchen, nochmal persönlich Fragen zu stellen, wenn ihr das möchtet. Gibt es eine Möglichkeit, wirklich letzte Frage, wegen Spenden, die Arbeit dort auch, wer das jetzt auf dem Herz hat, einfach auch finanziell zu unterstützen, kann man das auf der Homepage nachlesen, kannst du das in der Infogruppe vielleicht teilen, dass wir, dass wer es jetzt auf dem Herzen hat, einfach die Arbeit dort zu unterstützen. Vielleicht gibt es jetzt auch einen Mann, der sagt, ich fahre da hin und ich werde da Missionar.
Ja, ja, das wäre cool. Das
ist auch stark. Aber sonst auch, wenn man finanziell unterstützen kann. Dass,
ja, ich spreche mit den Missionaren. Und
dass wir da einfach irgendwie einen Link haben, ja, dass wir als Gemeinde da auch was machen können, aber auch privat, wer das privat unterstützen möchte. So, Carina, dann sage ich dir ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir dich auch, dass du so offen warst, dass wir dich jetzt auch noch löchern durften auch noch und dass du da offen, ehrlich Antwort gegeben hast. Ganz, ganz herzlichen Dank dir.